Unser Thema heißt heute auf jeden Fall König Hiskia, ein König über dem Durchschnitt. Ein König über dem Durchschnitt. Und wir könnten auch diese Predigt als Thema benennen, ein Leben über dem Durchschnitt. Von William MacDonald, da gibt es ein schönes Taschenbuch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Er hat ja viele Bücher und Büchlein geschrieben, William MacDonald. Und ein Taschenbuch hat er geschrieben mit dem Titel Leben über dem Durchschnitt. William MacDonald besteht in diesem Buch darauf, dass sich mein Leben von dem meiner Nachbarn und Mitmenschen unterscheidet. Zu meinem Nachbarn sagen muss, hab keine Angst, ich bin genauso wie du. Also, wenn ich mich genauso wie mein Nachbar oder wie alle Menschen verhalte, so sagt William MacDonald, warum sollte er mir dann zuhören, wenn ich ihm versuche, die Ansprüche Jesu Christi zu erklären? Gerade der Unterschied ist wichtig, sagt William MacDonald, eben ein Leben, das über dem Durchschnitt liegt. Dass wir uns eben anders verhalten. Dass wir uns so verhalten, wie Leute, die zu Jesus Christus gehören. Wir dürfen natürlich mit den Menschen mitfühlen. Wir dürfen auch mit ihnen uns auf die gleiche Ebene mal herabgeben. Aber wir verhalten uns grundlegend nicht wie die Menschen draußen. Sondern wir verhalten uns so, wie es Gott von uns haben will. Und das möchte William MacDonald in diesem Büchlein mitteilen, Leben über dem Durchschnitt. Und es ist eine hohe Forderung an uns, die wir uns als Kinder Gottes und Nachfolger des Herrn Jesus Christus bezeichnen. Ich denke, das ist täglich eine Herausforderung. Und heute befassen wir uns mit einem König, der ein König über dem Durchschnitt war. Er war nicht wie alle anderen Könige. Ein Erweckungskönig von Juda, ein König, der alle anderen Könige übertroffen hat. Es war wirklich ein König, dessen Leben mit Gott über dem Durchschnitt lag. Unter den 20 Königen, die in Juda regierten, finden wir einige Könige, die wir nicht unbedingt als schlecht bezeichnen würden. Wir würden sagen, ja, das war was Gutes zu finden, auch ganz ordentlich. Also nicht ganz schlecht. Und doch werden sie nicht unter die Erweckungskönige gerechnet. Zwar taten einzelne Könige schon auch, was von ihnen verlangt wurde, aber nichts darüber hinaus. Dazu gehörte zum Beispiel der König Amazia, Usia und Jotham. Finden wir auch gute Dinge, aber sie gingen nicht besonders über das Maß hinaus, was von ihnen verlangt worden ist. Doch es gab auch andere Männer. Die waren, wenn man mal so sagen darf, keine Minimalisten, sondern sie setzten sich für Gott und seine Sache ein. Ja, sie eiferten direkt für den Herrn. Und das waren die 5 Könige, die wir unter diesen 20 Königen finden. Sie sind auch bekannt als die Erweckungskönige von Juda. Und auch heute möchte ich die Namen dieser besonderen Männer und Könige noch einmal nennen, denn diese 5 Könige waren zunächst Asa, Josaphat, Joas, dann Hiskia und dann Josia. Und insbesondere wollen wir uns heute mit dem König Hiskia befassen. Ja, ein König mit ganz herausragenden Qualitäten. Denn man muss es schon sagen und auch erkennen, wenn ihr die Bücher Könige oder Chroniker lest. Nach dem König Salomo gab es keinen König mehr, der so groß und ruhmreich war wie der König Hiskia. Salomo war am ruhmreichsten. Aber wenn einer Salomo noch ein wenig ähnlich geworden ist, dann war es Hiskia. Kein anderer mehr. Und da möchte ich auf einen ersten Punkt eingehen, und zwar herausragende Qualitäten. Herausragende Qualitäten. Wir fragen uns zunächst, was waren die herausragenden Qualitäten dieses Mannes? Da kommen wir gleich noch drauf. Diese Qualitäten hatten jedenfalls ein Geheimnis. Und das Geheimnis seiner herausragenden Qualitäten war darin begründet, dass dieser Mann tatsächlich die Nähe Gottes suchte und auch entschieden mit Gott ging. Und aus dieser Nähe Gottes und aus diesen Entscheidungen heraus, die er gefällt hat in seinem Königtum, konnte Gott ihn reichlich segnen. Schauen wir hier rein in 2. Chroniker 31 zunächst. 2. Chroniker 31, Verse 20, oder zuerst den Vers 20, da lesen wir: Also handelte Hiskia in ganz Juda und tat, was gut, recht und getreu war vor dem Herrn, seinem Gott. Also sehen wir schon eine herausragende Qualität. Hiskia handelte in ganz Juda und tat, was gut und recht und getreu war vor dem Herrn, seinem Gott. Eine hohe Qualität, eine herausragende Qualität dieses Mannes. Er tat, was gut und getreu war vor dem Herrn, seinem Gott. Und weiter erkennen wir das Geheimnis seiner herausragenden Qualitäten in Vers 21. Kapitel 31, Vers 21. Und hier heißt es: Und in all seinem Werk, das er im Dienste des Hauses Gottes und nach dem Gesetz und Gebot unternahm, um seinen Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen. Und so gelang es ihm auch. Er handelte von ganzem Herzen und so gelang es ihm auch. Was ist das für ein Vorbild für uns heute? Wenn wir irgendetwas für Gott tun, dass wir sagen, das tue ich von ganzem Herzen. Da stehe ich dahinter. Wir sagen heute mit unserem Herzblut, da stehen wir voll dahinter, wenn wir irgendetwas für den Herrn tun. Um seinen Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen und so gelang es ihm auch. Ja, er suchte den Herrn, seinen Gott, nicht nur ein wenig, sondern von ganzem Herzen. Und Gott sagt auch zu uns in seinem Wort, dass er sich von denen finden lässt, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und wer sich Gott von ganzem Herzen hingibt, der kann auch Führung Gottes erleben, der kann auch das Reden Gottes erkennen und der kann auch stark in Gott werden. Zumindest können wir auch bei Hiskia die Stärke Gottes erkennen. Und wir fragen, welche Bedeutung liegt eigentlich in seinem Namen, in dem Namen Hiskia? Was bedeutet Hiskia? Und es ist ganz interessant, dass der Name Hiskia nichts anderes bedeutet als Stärke Jahwes. Stärke Jahwes. Wir würden heute eher übersetzen Stärke des Herrn. Hiskia gleich Stärke des Herrn. Und Hiskia machte der Bedeutung seines Namens wirklich alle Ehre. Denn er war ein starker Mann in dem Herrn. Er war entschieden in dem Herrn. Er war von ganzem Herzen willig, nach dem Willen des Herrn zu handeln. Und interessanterweise gab es in Jerusalem erst vor 2 Jahren, das war im Jahr 2015, einen sensationellen Fund. Und man findet ja immer wieder wunderbare Dinge im Nahen Osten oder direkt in Jerusalem. So wurde tatsächlich ein Königssiegel mit dem Namen Hiskia gefunden. Und man geht ganz stark davon aus, dass dieses Siegel noch direkt von der Zeit des Königs Hiskia und seiner Regierungszeit stammen muss. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber es ist einfach auch ein schöner Beleg, auch ein wissenschaftlicher Beleg, ein geschichtlicher Beleg, dass sogar noch Gegenstände da sind aus seinem Königreich und dass es hier noch mehr belegt ist, dass es diesen König tatsächlich gegeben hat. Natürlich brauchen wir keinen besonderen Fund. Wir glauben es auch so, dass es diesen König gegeben hat, weil es im Worte Gottes steht und die Überlieferung stimmt. Und wir können Gottes Wort vertrauen. Auch scheint es uns bedeutsam, dass Hiskia eben nicht nur in den Büchern König und Chronika vorkommt, sondern dass auch Jesaja von dem König Hiskia etwas weitergibt. Hiskia war 25 Jahre alt, als er den Königsthron Judas bestieg. Und er regierte in der Zeit von dem Jahre 716 bis 687 vor der Geburt Jesu Christi. Das nur zur Information, aber wenn man die Jahre zusammenzählt, kommen wir auf eine Regierungszeit von 29 Jahren. 25 hat er begonnen und hat 29 Jahre regiert. Das lesen wir auch hier in 2. Chroniker 29, Vers 1. Können wir mal reinschauen, 2. Chroniker 29, Vers 1. Da heißt es, Hiskia war 25 Jahre alt, als er König ward, und regierte 29 Jahre lang zu Jerusalem. Und seine Mutter hieß Abja, eine Tochter Zacharias. In Vers 2 bekommen wir wiederum die Bestätigung seiner herausragenden Qualitäten. Lesen wir in Kapitel 29, Vers 2. Und da heißt es, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater David getan hatte. Ja, wir fragen uns, warum steht hier, wie sein Vater David? Ja, David war nicht sein direkter Vater. Das lag ja schon Generationen zurück, wo David gelebt hatte. Doch es ist so interessant, ich habe schon in anderen Predigten weitergegeben, von Gottes Seite her würden alle Könige Israels und Judas anhand von David bemessen. Alle wurden anhand von David bemessen. Und David war und blieb bei Gott der Mann nach seinem Herzen, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und genau auf David und auf seinem Königtum, da liegen die gewaltigen Verheißungen für das ewige Königreich Jesu Christi. Das ist und bleibt so. Auf David und seinem Königtum ruhen die gewaltigsten Verheißungen, nämlich dass sein Königtum und sein Thron von Gott auf ewig befestigt wird. Und wenn der Herr Jesus eines Tages auf diese Erde zurückkommt, in sichtbarer Weise, und auf dieser Erde über Israel seine Herrschaft aufrichten wird, dann wird er sich letztendlich auf den Thron Davids setzen. Der Thron Davids bleibt auf ewig bestehen. Ja, und von wem sollte denn der Messias abstammen, auf den die jüdischen Menschen so lange gewartet haben? Alle jüdischen Menschen wussten letztendlich, er muss aus der Linie Davids hervorgehen. Das wussten die jüdischen Menschen, auch die Obersten im Judentum. Und nicht umsonst, als ihn schon einige aus dem Volk mehr oder weniger als Messias erkannt hatten, als er unter seinem Volk war, als er da gelebt hat, der Herr Jesus, da haben etliche ihm zugerufen, erbarme dich meiner, du Sohn Davids. Sie haben gewusst, das muss er sein, der verheißene Messias. Der, der aus Davids Linie hervorkommen soll. Erbarme dich meiner, du Sohn Davids. Oder denken wir an den Einzug von Jerusalem, den wir vorhin auch gelesen hatten. Wir nennen dieses Ereignis ja heute Palmsonntag. Wie rief das Volk oder was rief das Volk? Und das Volk, das vorausging, und die, welche nachfolgen, schrien und sprachen, Hosianna, dem Sohne Davids. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Matthäus 21, Vers 9. Sehr interessant, dass sie immer sich nicht auf Hiskia berufen, sich auch nicht auf Salomo berufen oder auf einen Asa oder auf einen Josia, sondern immer auf David. Hosianna, dem Sohne Davids. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu Hiskia, denn von ihm heißt es, dass er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater David getan hatte. Und dass Hiskia so recht vor Gott gewandelt ist, ich weiß nicht, ob dich das in Erstaunen versetzt, aber vielleicht kannst du gleich noch darüber staunen, wenn wir noch mehr über ihn erfahren oder über die Vorgeschichte. Wir können nämlich wirklich darüber erstaunt sein, dass dieser Mann so in den Wegen Gottes gewandelt ist. Ganz besonders staunt man darüber, wenn man weiß, was für einen Wandel der Vater von Hiskia an den Tag legte. Sein Vater war Ahas, König von Juda. Und Ahas war genau das Gegenteil. Ja, mit der Regierung seines Vaters Ahas wurde sogar eine der dunkelsten Stunden im Lande Juda eingeläutet. Es war eine der dunkelsten Stunden. Mit der Regierung seines Vaters Asa wurde das ganze Volk von Gott weggeführt. Schauen wir mal kurz rein in 2. Chroniker 28. Schauen wir alles hier. 2. Chroniker 28. möchte ich mit uns mal die Verse 1 bis 4 lesen. 2. Chroniker 28, 1 bis 4. Da heißt es: Ahas war 20 Jahre alt, als er König ward, und regierte 16 Jahre lang zu Jerusalem. Aber er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David, sondern wandelte in den Wegen der Könige von Israel und machte sogar gegossene Bilder für die Bale. Und er räucherte im Tale des Sohnes Hinnoms und verbrannte seine Söhne mit Feuer nach den Gräueln der Heiden, welche der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Also das ist direkt erschreckend, was dieser Mann getan hat. Tiefstes Heidentum hat er nachgeahmt, hat sogar seine Söhne mit oder im Feuer verbrannt. Das, was die Heiden getan haben, Gräuel der Heiden. Weiter lesen wir in den Versen 21 bis 25. Nochmals schlimme Dinge, aber dazwischen auch, aber ich möchte das nicht hier alles lesen. Kapitel 21, die Verse 21 bis 25. Entschuldigung, jetzt habe ich es falsch weitergegeben. Das Kapitel 28, die Verse 21 bis 25. Kapitel 28, Vers 21 bis 25, da heißt es: Denn Ahas beraubte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und die Fürsten und gab alles dem König von Assyrien. Aber es half ihm nichts. Ja, zu der Zeit, als er bedrängt ward, versündigte er sich an dem Herrn, er, der König Ahas. Er opferte nämlich den Göttern von Damaskus, die ihn geschlagen hatten, indem er sprach: Weil die Götter der Könige von Syrien ihnen helfen, so will ich ihnen opfern, damit sie mir auch helfen. Aber sie gereichten ihm und ganz Israel zum Fall. Und Ahas nahm die Geräte des Hauses Gottes weg und zerbrach die Geräte des Hauses Gottes und verschloss die Türen am Hause des Herrn und machte sich Altäre an allen Ecken zu Jerusalem. Und in jeder einzelnen Stadt Judas machte er Höhen, und um anderen Göttern zu räuchern, und reizte den Herrn, den Gott seiner Väter, zum Zorn. Seine übrigen Geschichten aber und alle seine Wege, die früheren und die späteren, die sind aufgezeichnet im Buche der Könige von Juda und Israel. Also schon schlimme Dinge, was dieser Mann getan hat. Es hat ihm nicht gereicht, dass er anderen Göttern geopfert hat. Nein, es musste natürlich auch noch das Haus Gottes ausgeräumt werden. Vers 24. Ahas nahm die Geräte des Hauses Gottes weg und zerbrach die Geräte des Hauses Gottes und verschloss die Türen am Hause des Herrn und machte sich Altäre an allen Ecken zu Jerusalem. Kann es noch schlimmer gehen? Wahrscheinlich nicht. Wenn wir all diese furchtbaren Taten von dem König Ahas lesen, so scheint uns jetzt das Wunder wirklich größer vor Augen, dass es überhaupt noch einen Thronfolger gab. Wenn er seine Söhne im Feuer verbrannt hat, wie konnte denn überhaupt Hiskia überleben? Das ist eine gute Frage, kann ich aber auch nicht beantworten. Jedenfalls durfte Hiskia noch leben. Und das weitere Wunder ist, dass Hiskia als Sohn von solch einem Vater jetzt nicht selbst auf solchen Abwegen gewandelt ist. Nein. Wir sind so froh zu lesen, dass es bei Hiskia eben nicht so war. Es kann sogar sein, dass Hiskia als junger Mensch bereits mehrere Jahre unter dieser gottlosen Führer seines Vaters gelitten hatte. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn man eigentlich vielleicht doch als junger Mensch einen Hang zu Gott hat und dann sieht man die ganze Zeit diese Ausschweifung eines Vaters, wie er die ganze Zeit Gott davonläuft und ganz andere Dinge tut, ganz verkehrte Dinge. Vielleicht wurde der Hiskia als junger Mensch auch noch von irgendwelchen Priestern oder Leviten mal unterrichtet, das weiß man nicht. Könnte auch sein. Das lesen wir hier nichts davon. Könnt schon vorstellen, dass dieser junge Mann im Aufwachsen unter seinem Vater gelitten hat. Und manches Mal leiden auch tatsächlich Kinder unter den verkehrten Wegen ihrer Eltern. Vor allem, wenn sie auf ein Leben mit Gott keine Vorbilder sind. Kinder haben da oft ein viel feineres Empfinden dafür. Vielleicht war es für den jungen Hiskia wie ein Befreiungsschlag, als er nun selbst auf den Königsthron steigen durfte und selbst jetzt zum Regenten wurde. Und jetzt war ihm endlich die Möglichkeit gegeben, eine Wende zu Gott hin zu vollziehen. Und diese Wende, die hat er sehr schnell eingeführt. Die Wende kam in Hiskias Königstum sehr schnell, nämlich bereits im ersten Monat seiner Regierung. Ja, sogar wenn wir genauer hinschauen, am ersten Tag seiner Regierung. Den Beweis finden wir hierfür in 2. Chronika 29 in Vers 3. Wenn wir mal reinschauen können, da heißt es, im ersten Monat, des ersten Tages seiner Regierung öffnete er, also Hiskia, die Türen am Hause des Herrn und besserte sie aus. Wir lesen hier am ersten Monat des ersten Jahres. Das ist schon mal ganz gut, im ersten Monat überhaupt zu lesen. Im ersten Monat seiner Regierung sorgt er dafür, dass das Haus Gottes, nämlich der Tempel, wieder geöffnet wird und die Türen ausgebessert werden, dass man wieder Zugang hat zum Tempel. Das war eines seiner ersten Anliegen. Das muss ihm wirklich ein großes Anliegen gewesen sein, so hätte er dies als König nicht so schnell veranlasst. Und bei genauem Lesen erkennen wir dann in Vers 17, muss natürlich mehr im Text drin sein, Vers 17, dass wir da noch ganz genau erkennen, es war sogar schon am ersten Tag seiner Regierung. Und zwar begannen sie mit der Heiligung am ersten Tag des ersten Monats. Das ist schon gewaltig. Hiskia hat letztendlich keinen einzigen Tag gezögert. Und da möchte ich auf einen weiteren Punkt eingehen. Heute habe ich nur zwei Punkte. Erstens, herausragende Qualitäten. Zweitens, Erweckung beginnt mit Heiligung. Erweckung beginnt mit Heiligung. Wie schlimm muss es vielleicht auch für viele vom Volk gewesen sein, aber auch für Hiskia, dass sein Vater Ahas die Türen des Hauses Gottes zum Schluss noch verschlossen hatte, keinen Zugang mehr gewährt hatte. Dann das zeigt ja auch letztendlich etwas auf von dem geistlichen Zustand von Ahas, aber letztendlich auch von dem unheiligen Zustand des ganzen Volkes. Das ganze Volk hat ja keinen Zugang mehr zum Tempel, denn mit der Schließung des Tempels war letztendlich der ganze alttestamentliche Gottesdienst aufgelöst. Müssen wir uns das mal vorstellen. Beim Volk Gottes wurde der alttestamentliche Gottesdienst aufgelöst. Das war eigentlich schlechthin eine Katastrophe. Schlimm für jüdische Menschen, wenn sie keinen Tempel mehr haben. Vielleicht auch für heute viele jüdischen Menschen schlimm. Sie müssen immer an die Klagemauer gehen in Jerusalem, wenn sie irgendwie besondere Gebete verrichten wollen. Vor allem die orthodoxen Juden. Und dann werden Zettel in diese Mauerritzen hineingesteckt. Das ist ja alles vollgestopft mit lauter Zetteln und Gebetsanliegen. Der Tempel ist noch nicht da. Es kann auch noch nicht geopfert werden. Aber wir sind gespannt, was auch diesbezüglich in den kommenden Jahren geschieht. Doch damals, zur Zeit Hiskias, da gab es noch einen Tempel. Da stand noch der Tempel Salomos. Und der junge König Hiskia möchte diesen Tempel nicht mehr verschlossen wissen, sondern er öffnet gleich beim Antritt in sein Königstum die Türen dieses Hauses, gleich am ersten Tag seines Regierungsantritts. Und da sehen wir etwas davon, dass ihm diese Sache sehr dringlich war. Es war ihm nicht egal, ja, Hauptsache wir regeln mal so Organisatorisches und regeln mal die Leute, die so mit mir regieren und das alles, die Regenten mit einsetzen. Nein, er wusste zuerst, als allererstes kommen die Türen auf vom Tempel. Wir brauchen Zugang zu dem lebendigen Gott und er zu uns. Und liebe Geschwister, mit dieser Aussage, dass das sofort stattgefunden hat, könnte man eine Neujahrspredigt ausfüllen. Ja, eigentlich eine wunderbare Neujahrspredigt. Am ersten Tag des ersten Monats in seinem ersten Regierungsjahr hat er gleich das Richtige getan. Und in Bezug auf den ersten Tag im ersten Monat im ersten Regierungsjahr von König Hiskia oder vom neuen Jahr könnten wir auch sagen, Da könnte man auch dich und mich fragen, was hast du im ersten Monat des neuen Jahres alles angehen wollen? Vielleicht auch schon am ersten Tag des ersten Monats im neuen Jahr. Hattest du dir auch manche Dinge vorgenommen in diesem neuen Jahr, 2017? Vielleicht hast du dir ein Neujahr in puncto Öffnung für Gott oder Nachfolge Vorsätze gemacht. Vielleicht gute Vorsätze in Bezug auf Nachfolge, Heiligung, Reinigung. Und doch ist es vielleicht nur bei guten Vorsätzen geblieben. Vielleicht kam es nicht gleich am ersten Tag dazu. Ja, das schiebt nur ein bisschen raus, das tut es auch nur so Mitte Monat. Okay, Mitte Monat, dann ist Ende Monat, Januar ist vorbei, Februar ist inzwischen vorbei, März ist vorbei, jetzt sind wir schon in April. Und wie weit bist du mit den Vorsätzen gekommen? Wenn es geklappt hat, ist schön, aber vielleicht ist auch manches nur bei Vorsätzen geblieben. Jetzt sind wir schon im vierten Monat des Jahres 2017. Was wir aber hier von Hiskia lernen können, wenn man sich Dinge für Gott vornimmt, dass man da konsequent handelt, dass man sie nicht hinausschiebt, sondern die Sache Gottes an die erste Stelle setzt und Dinge, die man sich vornimmt, möglichst gleich angeht. Letztendlich läuft uns allen die Zeit unseres Lebens davon. Das brauche ich euch nicht zu sagen. Die Zeit rast nur so durch. Und auch die Zeit, welche wir hier auf Erden sind, sie läuft langsam, aber sicher ab. Und wie schön ist es zu sehen, wenn Menschen wirklich Schritte mit dem Herrn tun, Prioritäten setzen in ihrem Leben, wie ein Hiskia, wieder Zugang zu Gott gewähren, die Pforte des Tempels wieder öffnen. Und sie begannen mit der Heiligung am ersten Tage des ersten Monats nach Vers 17. Lesen wir hierzu jetzt noch in Kapitel 29 die Verse 4 bis 19. Ein längerer Abschnitt. Ich möchte es mit uns nochmal lesen oder einfach jetzt lesen, dass wir noch mehr den Zusammenhang bekommen. Und hier heißt es, und er, also Hiskia, ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz gegen Aufgang und sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten. Nunmehr heiliget euch und heiliget das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und schaffet den Unflat aus dem Heiligtum heraus. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was in den Augen des Herrn unseres Gottes böse ist, und haben ihn verlassen, denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Auch haben sie die Türen der Halle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk angezündet und dem Gott Israels im Heiligtum kein Brandopfer dargebracht. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen, und er hat sie der Misshandlung und Verwüstung preisgegeben, dass man sie auszischt, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, um deswillen sind eure Väter durch das Schwert gefallen und unsere Söhne, unsere Töchter und unsere Weiber gefangen, weggeführt worden. Und nun habe ich im Sinn, also Hiskia, einen Bund zu machen mit dem Herrn, dem Gott Israels, damit sein grimmiger Zorn sich von uns wende. Nun, meine Söhne, seid nicht nachlässig, denn euch hat der Herr erwählt, damit ihr vor ihm steht und ihm dienet, und damit ihr seine Diener und Räucherer seid. Da machten sich die Leviten auf, Maschat, der Sohn Amasais, und Joel, der Sohn Asarias, von den Söhnen der Kahatiter und von den Söhnen Meraris, Kis, der Sohn Abdis, und Asaria, der Sohn Jehalilis, und von den Söhnen der Gersoniter, Joach, der Sohn Simmas, und Eden, der Sohn Joachs, und von den Söhnen Elizaphans, Simri und Jechiel, und von den Söhnen Asafs, Zacharia und Matanja, und von den Söhnen Hemans, Jechiel und Simei, und von den Söhnen Jedutuns, Semaja und Usiel. Und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich und gingen hinein nach dem Gebot des Königs und nach den Worten des Herrn, um das Haus des Herrn zu reinigen. Also gingen die Priester hinein in das Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und schafften alles Unreine, das im Tempel des Herrn gefunden ward, hinaus, in den Vorhof am Hause des Herrn. Und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus in den Bach Kidron. Und zwar begannen sie mit der Heiligung am ersten Tag des ersten Monats, am achten Tage desselben Monats, kamen sie in die Halle des Herrn und sie heiligten das Haus des Herrn 8 Tage lang. Und am 16. Tag des ersten Monats wurden sie fertig. Da gingen sie hinein zum König Hiskia und sprachen: Wir haben das ganze Haus des Herrn gereinigt, den Brandopfer, Altar und alle seine Geräte, auch den Schaubrottisch und alle seine Geräte, auch alle Geräte, welche der König Ahas während seiner Regierung entweiht hat. Alle Geräte, welche der König Ahas während seiner Regierung entweiht hat, als er sich versündigte, haben wir zurecht gemacht und geheiligt. Und siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn. Eine große Sache. Der Tempel war verschlossen, aber war nicht nur verschlossen, sondern wir haben jetzt einen Blick bekommen, auch in den Tempel hinein, was da alles geschehen ist. Es war viel Unflat im Tempel zu finden. Und der Tempel musste gereinigt werden. Ja, wir wissen nicht, was der König Ahas damals alles gemacht hat mit dem Tempel. Vielleicht hat er eine Gerümpelkammer daraus gemacht. Lesen wir hier nicht genau. Jedenfalls spricht Hiskia von Unflat, der heraus muss. Und unreine Dinge. Vielleicht war der Tempel auch bereits sehr verstaubt und verdreckt. Hat keiner mehr gepflegt. Furchtbar ausgesehen. Und wenn man daran denkt, dass der Tempel innen so ausgesehen hat, dann war es ja auch nur logisch, wenn man darüber nachdenkt, dass das Volk Juda keine Beziehung mehr zu Gott haben konnte. Auch die Beziehung zu Gott, sie war genauso mit Unflat und Dreck beschmutzt, dass da wirklich eine Wand zwischen Gott und seinem Volk war. Es konnte keine klare Beziehung mehr vorhanden sein. Eine große Parallele finden wir jetzt hier. Das ist ganz interessant zum heutigen Tag. Mit den ersten Taten des Königs Hiskia zu Jesus Christus, unserem Herrn und Gott. Dem Sohne Gottes. Wie war es denn, als der Herr Jesus leibhaftig hier auf Erden war? Da war er ja eigentlich als König in sein Volk gekommen. Er wollte mit Israel die Königsherrschaft aufrichten. Der König Israels, letztendlich der König aller Könige, war gekommen, um mit seinem Volk sein Königreich aufzurichten. Und gerade an diesem Tag, den wir Palmsonntag nennen, denken wir daran, wie er in Jerusalem eingezogen ist. Wir haben uns das ja schon vor Augen gehalten. Da war der König aller Könige vor den Toren Jerusalems. Er zog hinauf mit dem Füllen einer Eselin. Und es wurden ihm Palme und Zweige entgegengebracht. Und er wurde gepriesen, Hosianna. Gepriesen sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Königs, ja, unseres Vaters Davids. Hosianna in der Höhe. Markus 11, Vers 9 bis 10. Vielleicht hatten es viele erkannt. Wahrscheinlich haben es auch viele erkannt und wirklich gemeint, das ist der König. Und dieser König, der zieht jetzt in Jerusalem ein und er wird sich auf den Königsthron setzen. Er wird uns auch befreien von den Römern. War ja auch römisches Herrschaftsterritorium. Und da hatten sich jüdische Menschen schon lange danach gesehen. Das muss doch irgendwie da weg. Diese römische Knechtung, diese römische Herrschaft, die hier über uns ist. Dieser Jesus, der ist in der Lage, uns frei zu machen. Und der zieht jetzt nach Jerusalem hinauf. Und jetzt bricht ein anderes Zeitalter an. Jetzt kommt wieder Juda und natürlich letztendlich ganz Israel zur Herrlichkeit. Aber viele wurden anschließend von diesem Messias und König enttäuscht. Denn welches Anliegen hatte dieser König zuallererst, als er in diese Stadt eingezogen ist, als er nach Jerusalem eingezogen war? Wollte er sich unbedingt zuerst auf den Thron setzen? Ja, vielleicht war noch gar kein Thron bereitet. Vielleicht hätte er zuerst die römischen Machthaber, wahrscheinlich Pilatus, vom Thron stürzen müssen. wollte unbedingt den Thron des Pilatus ergreifen. Nein, sein Anliegen war, es zuallererst in den Tempel zu gehen. In das, was meines Vaters ist, hat er in seinem Aufwachsen gesagt. Er wollte zuallererst, dass das Volk in einer rechten Beziehung zu Gott steht. Natürlich wusste er im Voraus, wie es da drinnen aussieht in dem Tempel. Und da hat er wirklich einen furchtbaren Zustand angetroffen. Er wusste schon, bevor er reingeht, wie es da drin aussieht. Und dass er da einiges in Ordnung zu bringen hat. Was für ein Unflat da drin zu finden ist. Was für ein Dreck. Was für eine Sache mit dem ganzen Handel. Und das Volk hatte sich schon lange an diesen Zustand gewöhnt. Ach ja, im Tempel, da kann man ratschen, da kann man miteinander verhandeln, da kann man irgendwas einkaufen, da kann man mit Geld umgehen und da gibt es alle möglichen Geschäfte. Doch Jesus war nicht damit einverstanden. Er war mit diesem Unflat im Tempel nicht zufrieden. Wir lesen Markus 11, Vers 15 bis 17. Und Jesus ging in den Tempel und fing an, die hinauszutreiben, welche im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenhändler stieß er um. Das muss ein gewaltiges Bild gewesen sein. Der Messias, von dem sie alle erwartet haben, das müsste der König sein, der macht jetzt hier so ein Durcheinander. Und er ließ nicht zu, heißt es in Markus 11, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte sie und sprach, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Was sagt uns diese ganze Sache? Große Parallele zu Hiskia. Ohne einen geheiligten und gereinigten Tempel will Jesus kein Königtum aufrichten. Ihm geht es nicht nur um irgendwelche Machtansprüche, sondern ihm geht es um das Reich Gottes und um eine gereinigte Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und wisst ihr, ganz ähnlich verhält es sich ja auch mit unserem Leben, mit deinem und meinem Leben. Wir nennen uns zwar Kinder Gottes und das ist auch gut so, wenn wir zu Gott gehören. Und letztendlich wissen wir auch aus verschiedenen Bibelstellen, dass die Gemeinde ein Tempel des Heiligen Geistes ist, aber dass auch unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Doch wie sieht's da drin so oft aus? Schaust du manchmal hinein? Und erkennst du, was sich da drin alles bewegt? In deinem Leib, wir sprechen auch in unserem Herzen, was sich im Innersten unseres Herzens alles bewegt. Wie oft ist da Unflat? Wie oft betrüben wir den Heiligen Geist im Inneren unseres Herzens? Mit unserem Fehlverhalten. Wie viel Unflat schleppen wir oft in unserem Herzen herum? Und unser Herz, es kann von allen möglichen Dingen erfüllt sein, nur nicht von Gott. Was ist da immer wieder alles zu finden, so im Alltag? Da können wir irgendwelchen materiellen Dingen anhängen, auf irdische Werte schauen. Vielleicht ist auch manches an Neid und Eifersucht da gegenüber anderen, sündhafte Gedanken, Unmoral. Aber vielleicht ist unser Herz auch oft erfüllt von irgendwelchen Ängsten, von Sorgen in unserer jetzigen Weltzeit. Ich meine, letzte Woche war ja auch einiges geboten auf diesem Erdball, was sich da alles so bewegt hat, mit dem, dass die USA auf einmal hier Luftangriffe gegen Syrien geflogen hat, war schon etwas erstaunlich. Oder dann auch dieser LKW, der da in Stockholm da wieder in die Geschäftsstraße gerauscht ist. Schlimme Szenen spielen sich in dieser Welt ab. Und man denkt, es nimmt kein Ende, was da alles abgeht. Und natürlich macht man sich auch teilweise Sorgen, wie wird das noch alles werden? Aber wie schnell können wir auch vom Geld und vom Materialismus gefangen werden? Und wie schnell kann auch unser Herz, dein und mein Herz, vor Gott tatsächlich zu einer Räuberhöhle werden? Dabei haben wir doch unser Herz dem Herrn Jesus gegeben, oder nicht? Und er hat uns ja erlöst, er hat ja eine Beziehung hergestellt. Und doch möchte sich immer wieder so viel dazwischen schieben, zwischen die Beziehung von uns und Jesus. Er möchte letztendlich unser beständiger Ratgeber sein durch den Heiligen Geist. Er möchte dein und mein beständiger Beistand sein. Er möchte uns in seiner, sich in uns in seiner ganzen Liebe offenbaren. Er möchte dich eigentlich täglich lenken und leiten. Und er sagt ja auch, meine Schafe hören meine Stimme. Aber wie oft hören wir tatsächlich seine Stimme? Das frage auch ich mich manchmal. Höre ich überhaupt seine Stimme immer? Letztendlich möchte der Herr Jesus, dass unser Herz von ihm erfüllt ist. Doch dazu muss ganz oft zuerst der Unflat aus dem Herzen wieder heraus. Wenn sich da so vieles Verkehrtes angesammelt hat, was Gott widerstrebt und widersteht. Und man muss sich schon immer wieder neu dafür entscheiden, am besten auch jeden Tag neu, ob Gott Zugang zu einem haben darf, ob er unser Herz ausfüllen darf oder nicht, ob wir die Türen des Tempels wieder öffnen für ihn. Oder steht er am Ende draußen und klopft an, dass er wieder rein darf. Das heißt eben, dass wir uns für Gott öffnen sollen. Und ich möchte einfach in dieser Predigt an dich, an uns alle appellieren, öffne ihm immer wieder neu dein Herz. Und wenn Dinge noch so verkehrt laufen, bleib nicht verschlossen. Öffne ihm immer wieder neu dein Herz. Und wenn Dinge verkehrt gelaufen sind, bekenne ihm immer wieder alles. Es ist nicht so, dass der Jesus nicht irgendeine Sünde nicht vergeben könnte. Bekenne ihm all das, was dein Herz in Beschlag nimmt. Bekenne ihm all deinen Unflat, der sich hier drin bewegt. Und wenn du nicht damit klarkommst, sag ihm, ich brauche deine Kraft, dass ich den Dingen widerstehen kann oder dass ich mein Herz reinhalten kann. Bekenne ihm all den Unflat und die Unreinheit, die sich im Herzen bewegt. Und wenn du das alles vor deinen Herrn und Gott bringst, dann darfst du nie müde werden, auf seine Verheißung zu vertrauen, die ihr alle kennt aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und das ist er jederzeit, so oft du zu ihm kommst, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und vielleicht glauben wir das manchmal gar nicht so richtig. Aber du musst es glauben, einen anderen Weg gibt es nicht. Wenn wir ihm aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und da können wir ihm immer wieder nur dafür danken. Denn draußen am Kreuz von Golgatha, da hat der Sohn Gottes, der Herr Jesus, sein kostbares Blut für dich und für mich vergossen. Für dich ganz persönlich hat er die Nägel in seine Hände eintreiben lassen. In die Hände und in die Füße. Und sein kostbares Blut ist geflossen, welches dich und mich von aller Sünde reinigt. Und es stimmt, was der Liederdichter sagt. Es quillt für mich dieses teure Blut. Das Glauben fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut. Denn Christus starb für mich. Wie wunderbar. Wie wunderbar, dass wir grundlegende Erlösung haben durch den Herrn Jesus. Doch wie wunderbar und wichtig ist es auch, dass er uns immer und jederzeit von Neuem reinigen kann. Der Herr Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, ja, ihr seid alle schon gebadet. Passt eigentlich alles soweit. Petrus hat dem Herrn Jesus gewährt, dass Jesus ihm die Füße waschen soll. Dann sagt Jesus, ja, du bist grundlegend gereinigt, aber die Füße müsst ihr euch immer noch waschen lassen. Das heißt, wir sind grundlegend erlöst, aber wir müssen immer wieder den Schmutz, der sich ansammelt, wieder abwaschen lassen von unserem Herrn. Denn ohne Reinigung und Heiligung ist keine intakte Beziehung zu unserem himmlischen Vater möglich. Das müssen wir uns ganz gut merken. Ohne Reinigung und Heiligung ist keine intakte Beziehung zu unserem himmlischen Vater möglich. Denn er, unser Herr und Gott, ist heilig. Das müssen wir verstehen. Er ist heilig. Das ist seine Wesensart. Und er sagt zu uns, auch ihr sollt heilig sein. Und das geht eben nur, wenn wir nahe bei ihm bleiben und uns auf ihn ausrichten. Und das müssen wir immer mehr verstehen. Auch der König Hiskia wusste schon damals um diese wichtige Angelegenheit. Auch er wusste, dass der Zorn Gottes über Juda und Jerusalem gekommen ist, weil der Tempel der Verwüstung preisgegeben war, weil Unreinheit, weil Unflat vorhanden war. Und das hat Gott so nicht einfach so gebilligt. Schließlich war das ja auch noch das Volk, das im Bund des Gesetzes stand. Das ist ja bei uns heute nicht so, aber wenn man schon den Tempel zuschließt und da drin noch die Geräte zerstört und Unflat reintut oder zulässt, dass dann Unflat ist, ja, dann kommt natürlich der Zorn Gottes über ein Volk, das im Bund des Gesetzes steht. Das war so angekündigt. Dass da kein Segen kommt, das wussten sie, konnten sie alle wissen. Auch alttestamentlich sollte sich letztendlich das Volk beständig vor Gott reinigen und heiligen. Und darum mussten ja auch alttestamentlich immer wieder Opfer dargebracht werden. Das Blut der Tiere musste zur Sühnung der Sünden fließen. Hiskia wusste etwas davon. Woher das wusste, wissen wir nicht genau. Vielleicht hat er es irgendwie in seinem Aufwachsen mitbekommen. Aber er hat das große Verlangen gehabt, das muss wieder geschehen in unserem Volk. Und er hat es im Sinn gehabt, mit Gott wiederum einen Bund zu machen. Sich quasi wieder mit Gott zu verbünden, dass man wieder neu mit Gott geht. Ja, dass sich letztendlich sein grimmiger Zorn von seinem Volk abwendet. Doch dazu musste ja zuerst der Tempel gereinigt werden. Und Hiskia bestellte Priester und Leviten und gab ihnen diesen dringlichen Auftrag. Und in Vers 16 lesen wir, also gingen die Priester hinein in das Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen. Und schafften alles Unreine, das im Tempel des Herrn gefunden ward, hinaus in den Vorhof am Hause des Herrn. Und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus in den Bach Kidron. Schon interessant, dass da alles Unreine einfach in den Bach runtergeworfen worden ist. In den Bach Kidron. Ist aber auch interessant, dass Kidron der Trübe heißt. Das war wahrscheinlich eine Dreckbrühe, Kidron. Alles in diesen Bach und der spült das alles weg. Den ganzen Dreck. Kidron, der Trübe. Wird allerdings auch Winterbach genannt. Es ist nämlich der Bach, der zwischen Jerusalem und dem Ölberg fließt. Man spricht auch vom Kidron-Tal. Am 16. Tag des ersten Monats war es dann soweit. Das Haus Gottes war gesäubert und geheiligt. 16 Tage hat es gedauert. Wir lesen in Vers 18, da gingen sie hinein zum König Hiskia. Jetzt kam die Meldung zum König. Und sprachen, wir haben das ganze Haus des Herrn gereinigt. Den Brandopferaltar und alle seine Geräte, auch den Schaubrottisch und alle seine Geräte. Auch alle Geräte, welche der König Ahas während seiner Regierung entweiht hat. Als er sich versündigte, haben wir zurechtgemacht und geheiligt. Und siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn. Was war das für ein Tag? Alles war bereit, um wieder neu mit Gott anzufangen, um wieder neu mit Gott zu starten. Ein ganz besonderer Tag. Es waren die Voraussetzungen erfüllt, dass der Gottesdienst wieder eingesetzt werden konnte. Ja, dass dem Herrn auch wieder Opfer dargebracht werden konnten. Denn wenn man sich das mal ein bisschen genau überlegt, war jeder Tag zu viel, wo kein Gottesdienst in Juda stattgefunden hat, wo der alttestamentliche Gottesdienst nicht hat stattfinden können. Es war jeder Tag zu viel, wo Gott keine Opfer dargebracht worden sind. Und jeder Tag ist auch für dich und für mich zu viel, wo wir uns Gott nicht hingeben, wo wir uns nicht reinigen lassen von Gott und wo wir nicht wieder Neuanfang machen mit Gott. In Vers 20 lesen wir, da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Obersten der Stadt und ging hinauf zum Hause des Herrn. Wieder sehen wir hier ein Profil von Hiskia. Qualität, Entschiedenheit. Wenn es um die Sache des Herrn ging, war er sofort zur Stelle. Er machte sich früh auf, heißt es hier. Und ich sage, ah, übermorgen komme ich dann mal, ich habe gerade anderes zu tun. Er machte sich früh auf. Und in Vers 21 heißt es dann, sie brachten 7 Pfarren, 7 Widder, 7 Lämmer und 7 Ziegenböcke herbei zum Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. Und er befahl den Söhnen Aarons, den Priestern, auf dem Altar des Herrn zu opfern. Ich möchte hier noch lesen bis Vers 29. Das ist eine wichtige Sache, dass jetzt hier der Gottesdienst wieder in Betrieb kommt. Da schächteten sie die Rinder und die Priester nahmen das Blut und sprengten es an den Altar. Jetzt ist wieder Blut geflossen. Und durch Blut geschieht Reinigung vor Gott. Das muss vor Gott eine Wohltat gewesen sein. Vers 22 geht's weiter in der Mitte. Und sie schächteten die Widder und sprengten das Blut an den Altar. Und sie schächteten die Lämmer und sprengten das Blut an den Altar. Söhne, Söhne, Söhne. Dann Vers 23. Und sie brachten die Böcke zum Sühnopfer für den König und die Gemeinde und stützten ihre Hände auf sie. Das heißt, die Schuld wurde auf die Tiere übertragen. Und die Priester schächterten sie und brachten ihr Blut zur Entsündigung auf den Altar und für ganz Israel Sühne zu erwirken. Denn für ganz Israel hatte der König Brandopfer und Sündopfer befohlen. Er ließ auch die Leviten sich im Hause des Herrn aufstellen mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, wie David und Gad, der Seher des Königs, und der Prophet Nathan befohlen hatten. Denn es war des Herrn Gebot durch seine Propheten. Vers 26. Und die Leviten stellten sich auf mit den Musikinstrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Und als das Brandopfer begann, fing auch der Gesang zu Ehren des Herrn an und das Spiel der Trompeten unter der Führung der Musikinstrumente Davids, des Königs von Israel. Und die ganze Gemeinde betete an, und die Sänger sangen, und die Trompeter schmetterten so lange, bis das Brandopfer vollendet war. Vers 29, als nun das Brandopfer vollendet war, kniete der König nieder samt allen, die sich bei ihm befanden, und sie beteten an. Das ist fast schon wie in der Offenbarung, was da alles geschehen ist, als ob man schon himmlische Chöre hören würde, wie hier alles sich dem Herrn zugewendet hat. Wie Anbetung da war, wie Gesang da war, wie Instrumente eingesetzt worden sind zur Ehre Gottes. Eine wunderbare Sache. So wurde wieder der Weg zu Gott frei, in dem geopfert wurde, in dem Sündopfer herhalten mussten, in dem Sünde auch durch das Blut der Tiere vergeben werden konnte, beziehungsweise alttestamentlich bedeckt werden konnte. Reinigung und Heiligung fand statt. Der Weg zu Gott wurde wieder frei und die Beziehung zum Volk wurde wiederhergestellt. Und ganz wichtig für Israel, der Zorn Gottes hatte sich damit abgewendet. Das lag aber nur an einem Mann, und zwar an Hiskia. Er hätte auch genau das Gegenteil tun können. Und da sehen wir die hohe Verantwortung von nur einem Menschen, den Gott ja als Regent eingesetzt hat oder es zugelassen hat, dass er Regent werden konnte. Darum konnte jetzt auch wieder angebetet werden. Und Gott konnte letztendlich sein Volk jetzt endlich wieder segnen. Das muss auch für Gott eine Freude gewesen sein. Und das Volk wurde wieder neu auch für Gott erweckt über diese Heiligung und Reinigung. Auch wenn du dich wieder neu dem Herrn hingibst, wenn du ernstlich sein Wort befolgen willst, wenn du in Heiligung leben willst, dann wirst du wieder neu vom Herrn erweckt werden. Und schön wäre es natürlich, wenn man erweckt bleiben würde auf Dauer. Aber so oft zerfließt es wieder. Auch du kannst neu von Gott erweckt und belebt werden. Wenn wir das heute durch diese Predigt und durch Hiskia erkannt haben, dann haben wir schon viel erkannt. Unser großer Herr und Heiland Jesus Christus hat jedenfalls alle Voraussetzungen für dich und für mich geschaffen. Es ist alles bereit, damit du erweckt werden kannst, damit du Schritte mit ihm tun kannst. Doch es liegt auch an uns, ob wir mit ihm leben wollen oder nicht. Wir sind ziemlich am Ende dieser Predigt angekommen, aber mit dem Leben von Hiskia sind wir noch nicht am Ende. Da möchte ich das nächste Mal noch fortfahren, zumindest nach Ostern. Doch wie schön wäre es, wenn wir aus dieser Predigt heute mitnehmen können, was es heißt, überdurchschnittlich für Gott zu leben. Von Hiskia können wir lernen, für Gott ein Leben über dem Durchschnitt zu leben. Und das womöglich mit herausragenden Qualitäten, ja, und am Ende über Heiligung auch in Erweckung. Amen.